HR-Info Menschen.
Wenn Sie das Wort behindert hören, wen haben Sie da spontan als erstes vor Augen? Ein Rollstuhlfahrer? Ein Kind mit Down-Syndrom? Ein Spastiker? Oder einen Blinden oder einen Gehörlosen oder alles zusammen? Es gibt so viele verschiedene Formen von Behinderungen, wie es Behinderte gibt. Und alle behinderten Kinder sollen eigentlich auf eine ganz normale Schule gehen, gemeinsam mit den normalen nicht behinderten Kindern. Das ist Inklusion. Und das ist nicht einfach für die Politik, für die Schulen auch nicht und schon gar nicht für Eltern von behinderten Kindern. Alexandra Krämer aus Hanau ist Mutter einer behinderten Tochter und für sie nicht nur die passende Schule, sondern überhaupt eine Schule zu finden, das war eine wahre Odyssee durch Behörden und Institutionen. Und die erzählt sie uns jetzt. Ich bin Uli Höhmann. Hallo. Alexandra Krämer und ich kennen uns, weil unsere Kinder auf dieselbe Schule gehen. Deshalb sind wir auch per Du, das nur kurz vorneweg. Und Alexandra Krämer ist eine Mutter, die mir auch schon am allerersten Schultag ihrer Tochter Janika aufgefallen ist. Das geht auch gar nicht anders. Sie hat nämlich als einzige ihr Kind in einem Kinderwagen, in einer Art Buggy in die Schule geschoben. Wohlgemerkt eine ganz normale Grundschule. Alexandra, hast du diese Blicke gespürt bei der Einschulung und in den ersten Schultagen auch? Oder ist das schon ganz normal für dich mittlerweile, wenn du mit Janika irgendwo angerollt kommst?
Also wenn ich mit einem 7-jährigen Kind im Kinderwagen unterwegs bin, dann kenne ich die Blicke durchaus. Normalerweise wird erstmal unsere Tochter fixiert und im letzten Moment guckt man sich die Eltern an und überlegt wahrscheinlich, hat die wohl Drogen genommen während der Schwangerschaft? Ist sie Alkoholikerin? Und wenn man dann ganz normale Menschen sieht, dann geht die Überlegung wahrscheinlich erst jenseits des Kinderwagens weiter.
Welche Art von Behinderung hat Janika?
Janika hat etwas, das nennt sich eine dystone Bewegungsstörung. Das wirkt sich so aus, dass sie keinen bewussten Eingriff auf ihren eigenen Körper nehmen kann. Sie möchte etwas greifen und es funktioniert nicht. Der Arm dreht sich zur Seite weg. Sie hat also motorisch gesehen gar keine eigenen Möglichkeiten. Sie kann nicht sitzen, sie kann nicht laufen, sie kann auch nicht stehen oder etwas greifen. Das macht sie also alles sehr schwierig. Und die Kombination, die es für uns dann hochinteressant machte, war dann die Feststellung, dass sie aber geistig fit ist. Und das ist normalerweise bei der Art der Behinderung nicht der Fall.
Kann sie sprechen?
Sie kann auch nicht sprechen. Wir haben über Finger-Multiple-Choice-Verfahren die Möglichkeit, uns abzustimmen, wenn ich sie nach Essen frage oder nach Dingen, die sie gerne machen möchte. Dann zeige ich ihr die Finger, belege jeden einzelnen Finger mit verschiedenen Optionen, was es auch für die Erwachsenen manchmal nicht leicht macht, die Optionen zu erinnern am Ende der Auswahl. Und sie hat einen Sprachcomputer, den sie über ein Augenmodul selbst steuern kann.
Also das mit den Fingern hast du auch so mehr oder weniger selbst erfunden, ne, mit Janika zusammen.
Ja, gut, in der Verzweiflung wächst so einiges. In der Tat habe ich das erfunden auf einem Spaziergang, als sie eine Schaukel sah und mir deutete, dass sie da unbedingt drauf wollte. Und als wir endlich drauf saßen, mühselig, dann jammerte sie weiter. Und dann habe ich ihr den Daumen gezeigt und habe gesagt, Janika, was willst du? Willst du erstens jetzt hier schaukeln? Willst du zweitens weiter spazieren gehen? Oder weißt du was ganz anderes? Und da hat sie mit sehr großen Schwierigkeiten versucht, mit ihrer Hand einen Finger zu greifen. Und da wurde mir klar, Mensch, die versucht tatsächlich jetzt hier über die Finger zu kommunizieren. Und ab da haben wir es natürlich ausgebaut. Und als uns dann klar wurde, dass es für sie ja vergleichsweise aufwendig ist, mit dieser motorischen Störung einen Finger zu greifen, sind wir dann dazu übergegangen, ihre Augen, ihre sehr klar kommunizierenden Augen für die Kommunikation etwas intensiver zu nutzen. Sie schaut die Finger an und jedes Gegenüber kann das sehr gut sehen und deuten.
Also die Augen sind somit das Einzige, was sie wirklich ganz bewusst steuern kann, den Blick auf etwas richten.
Ja, und wenn man Janika jetzt auf Fotos sieht, dann würde man auch gar nicht darauf kommen, dass sie ein behindertes Mädchen ist. Sie sieht völlig normal aus. Nur wenn man die ganze Umgebung, Kinderwagen, Rollstuhl und so weiter mitsieht, dann sieht man dann auf den ersten Blick, dass das Mädchen eine Behinderung hat.
Ganz kurz nochmal zu dem Sprachcomputer. Also das sind Kameras drin, die die Augenbewegung erkennen oder wie funktioniert der?
Ja, das Grundmodul ist ein ganz normaler Touchscreen-Monitor. Und Menschen, die diesen Touchscreen bedienen können, die können dann eben ihre Finger einsetzen und gezielt die Buttons drücken. In unserem Fall ist unterhalb des Ganzen noch gesetzt ein Augensteuerungsmodul, das zwei Kameras beinhaltet. Die Augen werden kalibriert über diese Kameras und können damit dann den Pupillengang über den Monitor sehr schön abscannen und können deswegen ganz genau pro User ablesen, was der entsprechende Behinderte gerne sagen möchte. Großartiges Gerät.
Und das klappt auch im Unterricht dann in der Schule?
Ja, das klappt sehr gut im Unterricht. Das Ding lebt natürlich davon, dass man es permanent erweitert, sich ständig Gedanken macht, was mag ein Kind in dem Alter sagen. Wir machen auch ständig Peer-Group-Befragungen in der Klasse.
Also das heißt, du gibst als Mutter die Sätze ein, die Janika sagen kann. Also legst ihr das quasi in den Mund oder in die Augen?
Ja, sehr schön formuliert, in der Tat. Ich muss mir Gedanken machen, was sie denn wohl sagen möchte, denn sie ist ja nun Erstklässlerin und sie kann noch nicht alles schreiben. Und so lebt das Ganze primär von Symbolen und Fotos und sie kann dann darauf schauen und dann hintergelegt sind dann ganze Sätze, zum Beispiel ein Foto von ihr auf einem Button und dann löst der Button aus und dann sagt der Button, ich heiße Jannika, oder ein Briefumschlag und da sagt er dann, ich wohne in der So-und-so-Straße in Hanau.
Jannika ist jetzt 7, in der ersten Klasse, wie gesagt, in einer ganz normalen Grundschule in Frankfurt. Wie sie dahin gekommen ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Das war ein längerer Weg. Wie kommt Jannika in der Klasse zurecht?
Ich bin außerordentlich glücklich und zufrieden, dass sie in der Schule und in der Klasse insbesondere so gut angekommen und aufgenommen wurde. Das ist jenseits meiner kühnsten Erwartungen, die ich im Ursprung hatte, insbesondere nach dieser schwierigen Schulfindung. Die Kinder gehen sehr unvoreingenommen mit ihr um. Das Schöne ist natürlich, dass sie auch kommunizieren kann und das nicht nur über ihren Sprachcomputer, sondern auch über die Finger.
Jetzt ist Reden und Kommunizieren, ja, ich sag mal, unter 7-Jährigen das eine, Spielen ist eigentlich viel wichtiger. Geht das denn mit den anderen Kindern?
Ah ja, da habe ich gestern noch ein schönes Highlight gesehen. Da wird natürlich Mutter, Vater, Kind gespielt. Wer wird natürlich im Kinderwagen durch die Pause gefahren? Okay, das ist mein Kind, aber sie findet das super. Die springen auf ihrem Rollstuhl und auf ihrem Kinderwagen rum, als wäre es ihr Eigentum, knutschen sie ab und halten Händchen und legen ihr ständig was auf den Schoß, was sie dann bearbeiten soll, mehr oder weniger erfolgreich. Also da sind die Kinder schon auch weit kreativer, als man sich das als Erwachsener manchmal so träumen lässt. Und sie hat Freundschaften schon gefunden. Das finde ich auch sehr schön. Wir sind zu ersten Kindergeburtstagen schon eingeladen gewesen. Und dann sind die Eltern teilweise natürlich verhalten und sagen, wie machen wir das, wenn wir die Jannika zu einem Kindergeburtstag einladen? Kommt da jemand mit oder haben wir jetzt hier quasi ein paar Probleme im Haus? Aber entweder gehe ich selber mit oder ich schicke einen Babysitter und dann kann man sie natürlich auch noch aus ihrem Rollstuhl rausholen, sie hinstellen, sie kann dann auch mit tanzen und Gedöns machen und das merkt man dann halt am Ende des Tages so ein bisschen am eigenen Körper, dass man sie den ganzen Tag geschleppt hat. Aber es ist ja alles für einen guten Zweck.
Der Weg dahin auf diese Schule war ziemlich mühsam und ist in vielen Schleifen verlaufen. Dass Jannika eben auf eine Regelschule geht, also ganz im Sinne der Inklusion, eben eine Schule für alle. Das Kuriose ist ja schon, ihr wohnt in Hanau, das hat jetzt schon mal so zwischendrin immer angeklungen. Da war Jannika in einem integrativen Kindergarten, aber Jannikas Grundschule ist jetzt in Frankfurt. Wieso?
Irgendwann kommt die Situation, jetzt geht's um die Schulfindung. Und da habe ich natürlich die Hoffnung gehabt, die Jannika könnte mit ihren Kindergartenfreunden in dieselbe Schule gehen. Und bin dann auch in die entsprechende Schule gegangen, die Wilhelm-Busch-Schule in Maintal-Dörnigheim. Das klang auch alles erst mal ganz positiv, dass das also auch durchaus möglich wäre. Und wir hätten ja den Grundstein schon gelegt, indem die Jannika in Maintal in den Kindergarten ginge. Und man sehe da erstmal primär kein großes Problem, sie auch zu beschulen.
Aber
dann verging die Zeit und man merkte dann, dass sich so nichts recht tat. Direkt angegliedert an diese Grundschule ist die Friedrich-Fröbel-Schule, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Behinderung. Und diese Schule war sehr bemüht, eine Kooperation mit der Wilhelm Busch aufzusetzen.
Für Jannika speziell.
Für Jannika speziell.
Und obwohl sie ja geistig nicht behindert ist.
Das ist dann die nächste Schwierigkeit gewesen, dass eine Schule, die den Schwerpunkt geistige Behinderung hat, eigentlich ein Kind, das keine geistige oder keine nachgewiesene geistige Behinderung hat, eigentlich auch nicht aufnehmen darf.
Und, also das heißt, die Förderschule nebenan, die ist schon mal ausgeschieden für euch, von vornherein.
Sie ist nicht von vornherein für uns ausgeschieden, auch allein in der Mangelung an Alternativen mussten wir uns schon die Möglichkeit auch offen halten, dass das vielleicht die letzte Alternative wird für den Fall, dass die Regelschule uns nun am Ende doch nicht aufnimmt. Aber das Idealszenario wäre eben gewesen, dass die Förderschule zumindest die Förderstunden, die ja beschlossen werden durch ein pädagogisches Gutachten, ein Kind wie die Jannika wird ja mehrere Tage geprüft, es wird ein Gutachten erstellt und in diesem Gutachten steht dann, wie viele Förderstunden dieses Kind zusätzlich zum normalen Unterricht oder während des normalen Unterrichtes zu bekommen hat.
Und also da auch von einer zusätzlichen Lehrkraft, also kommt ein spezieller Lehrer dazu.
Ganz genau, von einer Förderlehrerin oder einem Förderlehrer. Und den hätte dann die Friedrich-Fröbel-Schule gerne stellen können.
Woran ist es dann gescheitert? Warum kann jetzt Jannika nicht in Hanau auf die Regelschule gehen?
Das hat deswegen nicht geklappt, weil der Schulleiter mir recht deutlich in der Anfangsphase dann auch gesagt hat, er hätte die Schwierigkeit, dass er niemanden hat, der das machen möchte. Er hat keine Lehrkraft gefunden, die auf dieses Pferd Inklusion in unserer Schule jetzt so aufgesprungen wäre. Ich habe ein langes Schreiben an alle drei in Frage kommenden Lehrerinnen geschrieben, habe unsere Situation skizziert, habe gesagt, warum ich das so gerne möchte für die Jannika.
Und die wollten das nicht.
Und es kam nicht mal zum Gespräch. Bis zum heutigen Tage haben sie unser Kind eigentlich abgelehnt ohne sie je kennengelernt zu haben. Und ich hätte sie ja noch verstanden, wenn sie mal kennengelernt hätten, dass sie sagen, oh, ist schon eine harte Nummer. Mhm. Aber sie nicht mal einzuladen, uns nicht mal einzuladen, das fand ich so auch unter pädagogischen Aspekten nicht besonders sinnvoll.
Aber es gibt ja dann noch ein Schulamt, eine Schulaufsichtsbehörde, die ja auch guckt, dass alle Kinder, die in einem Alter sind, entsprechend auch eingeschult werden. Also ihr könnt ja nicht einfach Jannika, weil sie behindert ist, überhaupt nicht in die Schule schicken.
Ja, richtig. Es gibt viele Institutionen und am liebsten warten die alle aufeinander und gucken dann, ob es einer löst. Es ist am Ende dann so gewesen, dass wir also, dass die Kooperationsbemühungen nicht sehr erfolgreich waren. Am 1. Juni dann endlich wurden wir von der Maintaler Schule mal zu einem Gespräch eingeladen, nachdem die Jannika offiziell auch zugewiesen wurde an diese Schule. Mhm. Nur muss ich mir natürlich dann als Mutter die Frage stellen, was habe ich denn davon, mein behindertes Kind, was wirklich einen zusätzlichen Förderbedarf hat, an eine Schule zu geben, wo die Lehrer nicht willens sind. Und als ich im Februar letzten Jahres schon merkte, es zeichnet sich ab, dass wir da nicht so recht zum Erfolg kommen, habe ich dann meine Suche dann wiederum auf Hanau, da wohnen wir ja nun mal und nicht in Maintal, ausgedehnt. Da scheiterte das aber schon im Wesentlichen an der mangelnden Barrierefreiheit. Wenn man mit einem Rollstuhl kommt, braucht man barrierefrei, das heißt Erdgeschoss oder Aufzug. Und dann fiel Hanau raus und dann dachte ich so, jetzt müssen wir nach Frankfurt, hilft ja alles nichts. Und ich habe dann auch zu meinem Mann im Eifer gesagt, weißt du was, ich habe jetzt die Nase voll von der Provinz, wir finden hier keine Schule. Wir gehen beide in Frankfurt arbeiten, was machen wir hier lange rum? Lass uns die Klamotten packen, wir ziehen jetzt nach Frankfurt. Denn dort gab es zumindest zu dem Zeitpunkt 12 GU-Schulen, GU für gemeinsamen Unterricht, Unterricht mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Und wenn man die aber alle anruft, völlig hoffnungsfroh, stellt man fest, dass davon auch wiederum nur 3 barrierefrei sind. Und wenn die schon eine Warteliste haben für die Kinder, die im eigenen Bezirk wohnen, steht man ja ganz am Ende der Geschichte.
Offiziell, hast du mir vorhin erzählt, lebt ihr getrennt und du und Jannika in Frankfurt, damit sie in Frankfurt auf eine Schule gehen kann, weil das Schulamtsbezirk in Hanau es einfach nicht gebacken bekommen hat.
Sagen wir so, der Schulamtsbezirk Hanau hätte es schon gebacken bekommen. Also das Schulamt war
unglaublich. Aber die Schulen nicht.
Ja, genau. Das Schulamt
war
auch hervorragend.
Gehört irgendwie zusammen.
Ja, richtig. Aber letztlich scheitert es tatsächlich an der Institution Schule, am Ende an Schulleiter und Lehrkraft, wenn die das nicht unterstützen. Aber das Schulamt Hanau, das muss ich nochmal deutlich sagen, die waren schon sehr, sehr unterstützend. Ja, wir sind jetzt offiziell getrennt, leben mein Mann und ich. Tochter und Mutter wohnen jetzt bei der Schwester in Frankfurt. Ja, und jetzt fahren wir halt im Moment die Strecke von Hanau nach Frankfurt jeden Tag, jeden Morgen hin, jeden Nachmittag hole ich sie dann wieder ab. Und entweder kann ich es mit meiner Arbeit verbinden oder mein Mann bringt sie morgens und ich hole sie dann nachmittags ab.
Und um das letztlich durchsetzen zu können, bist du regelrecht politisch aktiv geworden.
Ja, also wenn die Verzweiflung groß genug ist, dann muss man wirklich auch die Knarren aus der Tasche ziehen. Als es dann letztlich so war, dass es hieß, wir haben noch seitens des staatlichen Schulamtes 5 Förderstunden übrig, die man uns quasi zusprechen wollte. Und als es dann letztlich soweit war und ich dann sagte, okay, wir müssen uns jetzt offensichtlich ummelden, damit wir diese 5 Förderstunden bekommen, dann hieß es plötzlich zu diesem Stichtag, ja, Sie müssen sich jetzt zwar ummelden nach Frankfurt, aber wir können Ihnen diese 5 Stunden gar nicht zusichern, denn wir haben mittlerweile 4 bis 5 weitere Anwärter auf genau diese 5 Förderstunden. Wobei man dazu sagen muss, uns wurden ja laut Gutachten 8 Stunden zugesprochen, aber wenn das staatliche Schulamt in Frankfurt nur noch 5 in seinen Töpfen hat, dann kämpft man halt um 5. Und da war ich sehr dankbar, dass Frau Hamann-Handusch gesagt hat, nachdem ich sie am Telefon anrief und sagte, genau Schulleiterin der Schule, sag, wie sieht's aus? Nehmen Sie uns auch, wenn wir nur 5 Stunden mitbringen? Und da hat sie gesagt, ja, ist in Ordnung. Und die Valentin-Senger-Schule als Außenstelle der Comenius-Schule ist barrierefrei gebaut und hat durchaus die Möglichkeiten, ein behindertes Kind aufzunehmen. So hatten wir also diese Patt-Situation. Wir hatten in Hanau Stunden, die uns zugeschrieben wurden, aber keine Schule, die es mit uns wagen wollte. In Frankfurt hatten wir eine Schule und bekamen die Stunden nicht zusammen, um das Kind dort zu beschulen. Und als mir das dann klar wurde, jetzt melde ich mich hier in Frankfurt an und weiß es nicht mehr.
Kann man das nicht zusammenführen irgendwie?
Also ja, schöne Frage. Da habe ich dann auch gedacht, das kann ja so schwierig nicht sein. Wir sind ja alle Hessen. Und ich rief dann also die Schulaufsichtsbehörde an und dort stellte man mich sehr schnell weiter an den Herrn Kilian, der Dezernent für die Förderschulen im staatlichen Schulamt. Und der sagte dann, Frau Krämer, worum geht's denn? Und da habe ich dann gesagt, ja, eigentlich warte ich ja von Ihnen auf die Entscheidung, ob die Jannika diese 5 Stunden aus dem Fördertopf nun bekommen hat. Wir haben uns umgemeldet, wir sind jetzt Frankfurter Bürger, es ist jetzt eine Woche her, wo stehen wir denn? Es wurde Mitte, Ende Mai und wir wussten noch immer nicht, wo unser Kind zur Schule gehen würde. Und da sagte er dann, Sie beschäftigen mich ja auf ganz anderer Ebene, ich muss eine Stellungnahme ans Kultusministerium schreiben für Ihren Fall. Und das war deswegen notwendig, weil ich in der größten Wut irgendwann nachts dachte, es kann doch nicht sein, dass du hier in diesem Staate, in diesem Bundesland nicht in der Lage bist, für dein behindertes Kind eine Schule zu finden. Ein Staat, der durchaus an der Behinderung unserer Tochter auch mitverdient. Wir haben ein Haus gekauft, wir haben es renoviert, wir haben es verkauft, wir haben ein neues gekauft. Immer wieder ist Grunderwerbsteuer fällig. Und meine Güte, dafür möchte ich manchmal auch mal eine Gegenleistung sehen. Und dann habe ich an politische Parteien, die Oberbürgermeisterin Roth, im Bundesbeauftragten für Behinderung und eben das Hessische Kultusministerium eine wütende Mail geschrieben und hatte dann eben das Glück, dass irgendwo dann plötzlich 8 Stunden und nicht nur diese 5 herkamen. Und deshalb ist die Janika jetzt mit den vollen 8 Stunden an der Valentin-Sänger-Schule und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar für.
Und das ist Inklusion, ganz im wörtlichen Sinne, so wie es eben heißt. Also eine Schule für alle, egal ob behindert oder nicht. Das ist übrigens ein Teil der UN-Menschenrechtskonvention. Die gilt in Deutschland seit rund 3 Jahren. Die Bundesländer müssen sie allerdings selber umsetzen. Und deshalb steht jetzt Inklusion eben auch im neuen Schulgesetz. Aber so wie es die Landesregierung von Hessen letztlich gestalten will, dagegen wehren sich viele. Auch Alexandra Krämer, heute zu Gast bei hr-info Menschen. Mutter einer behinderten Tochter, Janika, 7 Jahre alt, geht aber in eine ganz normale Grundschule, in eine Regelschule in Frankfurt. Alexandra, was gefällt dir nicht an der Inklusion, wie sie die Landesregierung umsetzen will?
Ja, was gefällt mir nicht? Ich denke, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass ja im Haushalt des Landes kein Euro zurückgelegt wurde für das Thema Inklusion und man tatsächlich mit den bestehenden Ressourcen mehr oder weniger versucht, das Ganze umzusetzen. Das ist natürlich sehr schwierig. Es hat von der Bertelsmann Stiftung eine Errechnung gegeben, wie viele Millionen man in die Hand nehmen müsste, um das sinnvoll zu gestalten. Vielleicht ist das gar nicht mal in dem Ausmaße möglich. Ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man irgendwo anfängt, ganz unten bei den Lehrern für mehr Verständnis zu werben. Die Teamfähigkeit von vielen Lehrern muss natürlich auch geschult werden, weil ja viele Lehrer nicht darauf vorbereitet sind, dass ein zweiter Lehrer mit in der Klasse steht während des Unterrichts. Und wenn ein Förderlehrer mit in der Klasse ist und man muss als Team agieren, ist das sicherlich für viele Lehrer Neuland und das muss man mögen und viele mögen es nicht. Aber der Witz ist, es ist ja nicht die Frage, möchte ich das gerne mit der Inklusion oder möchte ich das nicht? Inklusion ist da. Die UN-Menschenrechtskonvention ist unterschrieben. Das ist jetzt Gesetz. Und auch wenn Frau Hensler als Kultusministerin sagt, das sei kein einklagbares Recht eines Einzelnen, dann hoffe ich, dass die neue Kultusministerin Nicola Beer das anders sieht als Juristin und anders einzuschätzen weiß. Denn ich bin sicher, wenn noch mehr Klagen auf das Land Hessen einprasseln, dann muss ich da was tun. Was ich aber viel tragischer finde, ist, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, was ich ja früher auch nicht getan habe und man sieht, wie Deutschland im europäischen Vergleich hinterherhinkt, hinter anderen Ländern. Wir sind vorletztes Land, wenn es darum geht, Inklusion im Lande selbst zu leben. Nur Belgien ist noch schlechter. Alle anderen sind besser als wir. Und das, finde ich, darf sich so ein Land wie Deutschland nicht leisten. Und im Bundesvergleich liegt auch Hessen sehr, sehr weit hinten. Ich glaube, da kommt auch nur noch ein Land hinter uns. Und immer nur nach Geld zu schreien, ist sicherlich nicht die Alternative. Man muss tatsächlich überlegen, wie man mit kleinen Schritten die Eltern ins Boot das vernünftig lösen kann.
Also ich wollte gerade sagen, wenn du selber schon meinst, irgendwie Geld allein ist nicht die Lösung, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass es trotzdem geht.
Ja, nun muss ich dazu auch sagen, ich habe es nicht so gerne, wenn jemand über mein Leben bestimmt und über das meiner Tochter oder meiner Familienangehörigen. Und habe dann auch so den Leitspruch, es gibt nichts Schlimmeres, als das zu bereuen, was man nicht getan hat. Und deshalb ist es für mich sehr wichtig, alles auszuprobieren, um das Thema ins Ziel zu fahren, was mich gerade interessiert oder was ich gerade für notwendig erachte. Und das war in dem Fall eben die Beschulung unserer Tochter, weil für mich besonders wichtig war, das Einzige, was ich sehe, was bei der Janika sehr gut zu fördern ist, sind ihre geistigen Fähigkeiten. Und wenn ich ihr das nicht biete, im Rahmen ihrer Behinderung, die sie nun mal hat, dann habe ich komplett verloren. Das Kind wird ja irgendwann auch mal eine erwachsene Frau sein und vielleicht mit entsprechender geistiger Bildung in der Lage sein, einen tatsächlichen Beruf zu finden. Die Technik macht es ja im Wesentlichen möglich, ihr dann Möglichkeiten zu bieten, doch auch einen Beruf zu schaffen.
Aber ich denke, eine Schwierigkeit ist ja auch, jede Behinderung ist einfach anders. Also man kann das Kind integrieren oder nicht. Das ist jedes Mal wieder eine Einzelfallentscheidung. Und ich glaube, das ist es eben auch so schwierig für die Politik. Die muss ja irgendwie verallgemeinern. Die muss die Bedingungen irgendwie definieren, sonst kann sie das nicht vernünftig regeln. Wann gibt es jetzt Mittel für das eine oder für das andere, wann gibt es es nicht? Du kämpfst für einen Einzelfall, aber genau. Die Politik ja nicht.
Nee, die Politik kämpft nicht für den Einzelfall. Und es müssen natürlich Konzepte her, die es möglich machen, Inklusion voranzutreiben. Man muss dazu natürlich auch berücksichtigen, hier geht es ja gar nicht mal nur darum, Behinderte in die Regelschule zu integrieren. Hier geht es ja auch um andere Kinder, um Hochbegabte. Wir haben die größte Schwierigkeit im Schulwesen, sind eigentlich die Kinder, die Lernhilfe oder Erziehungshilfe brauchen, sozial auffällige Schülerinnen und Schüler. Das sagt unsere Klassenlehrerin auch. Das größte Problem, was ich haben könnte in der Klasse, ist überhaupt nicht ihre Tochter. Aber wenn ich jetzt noch 2, 3 hätte, die da wirklich querschießen, dann hätten wir ganz andere Schwierigkeiten. Das Geld alleine ist es nicht. Ich denke, zum einen müssen die betroffenen Eltern aus der Jammerecke ein Stück weit raus und die Energie, die das durchaus kostet, und das sagen mir auch Freunde immer wieder, mein Gott, wo nimmst du denn die Kraft her und so weiter. Ich denke, mein Gott, Kraft kostet ja auch das ganze Nölen, was man ansonsten macht und der ganze Frust, mit dem man sich hinsetzt und denkt, oh Gott, die Welt ist schlecht. Wenn man das ein bisschen bündelt und agiert, statt zu jammern, da kann man sicherlich eine ganze Menge erreichen. Und ich denke, wenn sich die Eltern zusammenschließen, da gibt es ja auch das Netzwerk für Inklusion in Frankfurt, ein Zusammenschluss von Lehrern und Interessenten und Eltern, die sich zusammengefunden haben, um das Thema Inklusion in Frankfurt und Umgebung voranzutreiben. Da muss man sich engagieren und schauen, wie man Aktionen planen kann. Es gab eine Demo am 22. März von der Hauptwache bis zum Eisernen Steg. Das hatte das Netzwerk für Inklusion organisiert. Dass man einfach aufmerksam macht auf das Thema, das Ganze mal in ein positiveres Licht rückt. Denn ich finde, das Wort Inklusion ist teilweise schon so negativ behaftet, dass viele schon die Augen rollen, wenn sie nur die Vokabel hören. Und da muss Inklusion raus. Es ist was Positives. Alle profitieren davon. Nicht nur die Behinderten haben was davon, wenn sie den Regelschülern was abschauen, sondern auch umgekehrt. Es ist eine Menge zu lernen.
Nach all den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und die du auch jetzt eben erzählt hast, bist du ja eine richtige Expertin geworden in dem Thema. Mittlerweile bist du auch gefragt bei diversen Podiumsdiskussionen. Du hältst Vorträge über Inklusion, erzählst auch von deiner persönlichen Geschichte zum Teil dabei. Hast du eigentlich mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Oh nee. Nee.
Warum?
Das lass doch mal schön. Also bei der politischen Landschaft, die sich da so offenbart, wüsste ich jetzt keine Partei, wo ich außer dieser kleinen Rubrik Inklusion den größten Teil der Gesinnung unterschreiben könnte.
Mit allem, was du erlebt und durchgemacht hast, strahlst du, finde ich, trotzdem oder vielleicht auch deswegen eine unglaubliche Kraft aus und einen ganz starken Kämpfergeist. Hat es bei dir auch mal Momente gegeben, in denen du deprimiert warst, das Gefühl gehabt hast, du kannst einfach nicht mehr? Oder gibt es sowas bei dir nicht?
Ach Gott, ja natürlich. Also man hat natürlich immer alles in seiner kleinen Welt vereint. Der größte Frust war damals, als mir das staatliche Schulamt sagte, wir haben jetzt zwar diese 5 Stunden, aber wir haben jetzt 5 Anwärter und bitte melden Sie sich um, ersten Wohnsitz Frankfurt und dann haben Sie vielleicht Chancen und kommen in den Lostopf. Das hat mich 24 Stunden gekostet. Ich habe gedacht, okay, da musst du erstmal drüber schlafen. Das ist keine gute Nachricht. Und habe überlegt, was machst du denn, wenn das jetzt nicht ins Ziel fährt? Was sind die Alternativen?
Ja, aber du lässt dich davon nicht runterreißen.
Nein, aber 24 Stunden schon.
Momentan, hast du ja vorhin geschildert, läuft alles ziemlich gut für Jannika an ihrer Grundschule, aber die Grundschulzeit ist auch sehr schnell vorbei. Wenn du an die Zukunft denkst, was macht dir da am meisten Sorgen?
Ja, wie weit ist das Thema Inklusion in 3 Jahren nunmehr? Die weiterführenden Schulen sind ja eigentlich noch schlechter vorbereitet. Klar haben wir in Frankfurt die EGS. Das ist sicherlich eine schöne Idee, dort anzukommen. Aber das Problem ist ja, dass die Förderstunden teilweise sehr stark zusammengestrichen wurden. Dass wir ja gerade die Situation haben, dass jenseits der 9. Klasse die Förderstunden eingestampft werden sollen. Das macht mir natürlich schon so ein bisschen Sorge. Wie wird das weitergehen für die Jannika? Aber ich hoffe einfach, dass 3 Jahre schon mal noch wieder 3 Jahre weiter in Richtung Inklusion sind. Die Schulleiterin unserer Valentin-Sänger-Schule hat mir jetzt gesagt, dass die ersten Eltern bei der Einschulung für die Erstklässler schon nach Inklusion proaktiv fragen. Das hat sicherlich vor 2 Jahren noch nicht gegeben und das stimmt mich schon sehr hoffnungsvoll, dass das Thema sich auch weiter durchwabert. Klar, am idealsten wäre, das ist auch kein Geheimnis, bundesweit dasselbe Schulsystem und alles möglichst im Gesamtschulbereich anzusiedeln.
Alexandra Krämer, herzlichen Dank, dass du bei uns warst in HR Info Menschen. Die Sendung gibt's auch als Podcast im Internet bei hrinforadio.de. Und ich bin Uli Höhmann.